Eure Initiative Aufbruch Ost wird gerade von Presseanfragen überhäuft. Wie könnt ihr euch das erklären? Warum sind eure Themen gerade sehr präsent?
Das liegt zum einen daran, dass wir uns im 30. Jubiläumsjahr von 1989 befinden und andererseits daran, dass jetzt 3 ostdeutsche Landtagswahlen im Osten stattfinden, wo rechte Parteien prozentual sich stark auf dem Vormarsch befinden. Und dadurch kommt es zu einem erhöhten Interesse am Osten. Wir haben nur die große Befürchtung sozusagen, dass das Interesse dann auch stark wieder abnehmen könnte. Und das wäre auf jeden Fall nicht gut, weil wir glauben, dass es eine kontinuierliche Debatte über Ostdeutschland braucht. Ansonsten ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass gerade so viel darüber diskutiert wird, jetzt auch im Wahlkampf und so weiter, dass die AfD natürlich auch stark mit einer ostdeutschen Rhetorik sozusagen spielt, indem sie sich halt in die Tradition der friedlichen Revolution stellt oder zumindest versucht und gezielt auch ostdeutsche Themen im Wahlkampf setzt. Und das gilt es einfach nicht unwidersprochen stehen zu lassen.
Wie steht ihr zu der Aussage, das Einzige, was man gegen die AfD machen kann, ist die Osterfahrung aufzuarbeiten?
Ich glaube nicht, dass es das Einzige ist, was man gegen die AfD tun kann. Es gibt eine ganze Menge mehr, die man auch noch tun kann. Aber erstaunlich ist sozusagen, dass man derzeit sehen kann, dass die AfD halt gezielt das Ostthema setzt und ganz klar einen Ostwahlkampf führt, sich auch in die Tradition der friedlichen Revolution sozusagen stellt. Und das gilt sozusagen nicht einfach hinzunehmen. Ansonsten ist die AfD vor allem diejenigen Menschen versucht zu erreichen, die halt den Eindruck sozusagen haben, dass sie in der politischen Kultur und in der Erinnerung sozusagen der Bundesrepublik eigentlich keine Repräsentanz erfahren. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem, ja, auch mit einem anderen Alternativangebot zu erreichen. Wir versuchen sozusagen der AfD das Ostthema streitig zu machen und versuchen dieser reaktionären Alternative, die unserer Meinung nach keine Alternative ist, einen solidarischen Aufbruch.
Eure Initiative hat sich erst letztes Jahr gegründet. Das heißt, eure Gruppe ist mittlerweile daher wesentlich erfahrener hinsichtlich der Recherche der Nachwendezeit. Also ihr scheint euch nun auf die Treuhand und die Lohnunterschiede in Ostdeutschland zu konzentrieren. Wie kam es zu diesem Fokus?
Wir glauben sozusagen, dass die Umbruchserfahrungen 89, 90 und vor allem auch die Verfehlung der Nachwendezeit, konkret der Treuhand sozusagen in der Vergangenheit viel zu wenig mitgedacht wurden, dass aber die Folgen sozusagen bis heute spürbar sind, beispielsweise wenn man sich die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland anguckt und auch sozusagen so ein gesellschaftliches Trauma analysieren will. Und das stellen wir sozusagen viel auf der Straße auch fest. Und deswegen haben wir sozusagen die Treuhand als einen Fokus herausgepickt. Wir haben aber auch noch weitere Themen sozusagen, die wir bespielen. Beispielsweise befassen wir uns derzeit auch mit der Frage der Aufarbeitung von Rassismus in der DDR, wo es ja zum Teil sozusagen auch tödliche Übergriffe gegeben hat und ja, andere rassistische und rechte Kontinuitäten. Und andererseits stellen wir uns zum Beispiel jetzt auch aktuell die Frage, ob es eine eigenständige ostdeutsche Demokratie der Tradition beispielsweise gibt. Genau, aber es sind sozusagen viele Themen, die wir bespielen. Die Treuhand ist für uns ein zentrales Thema, das ist richtig, aber auf jeden Fall kein ausschließliches.
Der Sachsenmonitor von der Landesregierung stellt den Bürgerinnen die Frage, ob sie das Gefühl haben, nicht ihren gerechten Anteil zu bekommen. Dabei stellt sich heraus, dass viele Teilnehmende eine Art Übergangenheitssyndrom haben, dass sie nicht das Gefühl haben, an Beteiligungsprozessen teilnehmen zu können und sich als Bürger zweiter Klasse fühlen. Also im Grunde genommen stimmt das doch so nicht. Da scheint es doch um etwas anderes zu gehen. Wie steht ihr dazu?
Ich denke, man muss aufpassen sozusagen in dem Gefühl der Zurücksetzung sozusagen, was es bei vielen Ostdeutschen gibt, inwiefern man das sozusagen bestärkt und dabei sozusagen aufpassen, dass man die Menschen nicht in so eine Art Ohnmachtsrolle hineindrängt, sondern immer wieder weiter sozusagen für Selbstermächtigung streitet. Fakt ist aber auch sozusagen, dass die Zahlen das ganz klar belegen, dass die Menschen in Führungspositionen im Osten beispielsweise deutlich unterrepräsentiert sind und die Leute merken ja auch massive Unterschiede bei Vermögensfragen und bei Löhnen gibt zwischen Ost und West. Und von daher ist das nicht von der Hand zu weisen, dass da Unterschiede sozusagen festzustellen sind.
Du hast ja gerade schon über Ost-West-Differenzen gesprochen. Was beobachtet ihr noch, was für Zusammenhänge zwischen Eigentumsverhältnissen und Lohnverhältnissen in Ostdeutschland? Was macht eure Situation oder bei euch sind natürlich auch westdeutsche Menschen mit beteiligt, aber was stellt sich heraus, ist besonders?
Also die Zahlen zeigen recht deutlich sozusagen, dass es noch einen massiven Unterschied bei Löhnen und Vermögen gibt zwischen Ost und West. Ich glaube, die mittleren Monatslöhne von Vollzeitbeschäftigten, die liegen im Osten bei 2600 Euro und im Westen bei 3339 Euro und damit sozusagen stark auseinander. Des Weiteren gibt es auch ein großes Vermögensgefälle, was sich vor allem daran festmacht, dass es im Osten weniger Menschen gibt, die in den eigenen vier Wänden wohnen und der Wert des Eigenheims sozusagen recht entscheidend ist und in Westdeutschland beispielsweise fast jeder Zweite sozusagen in den eigenen vier Wänden wohnt. Und hinzu kommen natürlich Erbschaftsfragen. Wir merken das sozusagen auch persönlich, wenn in unserer Generation beispielsweise irgendwie, wenn wir auf Westsozialisierte treffen und dann sozusagen beispielsweise Erzählungen stattfinden oder sowas, dass sich Leute zum Beispiel eine Eigentumswohnung gekauft haben oder sowas oder die, ja genau, und da stellen wir sozusagen schon fest, dass es auch aus so familiären Linien sozusagen Vermögensunterschiede gibt.
Eure Initiative ist ja schon relativ frisch gegründet. Ihr habt euch letztes Jahr gegründet, aber auch von den Menschen, die daran beteiligt sind, seid ihr ja relativ jung aufgestellt. Wie habt ihr als Kinder und Jugendliche das Geschehen wahrgenommen? Was ist eure Perspektive auf die Treuhandzeit?
Ich glaube, also in der Kinder- und Jugendzeit haben wir das nicht so stark wahrgenommen, sozusagen. Wir spüren vor allem, denke ich, die Folgen heute, wenn wir uns sozusagen die gesellschaftlichen Bedingungen in Ostdeutschland angucken und feststellen, dass der Osten massiv deindustrialisiert ist, dass es kaum Konzerne und große Unternehmen sozusagen im Osten gibt und halt vor allem kleine und mittelständische Betriebe hier ansässig sind. Und vor allem, wenn es Konzerne gibt, dann sind die Konzernsitze sozusagen meistens im Westen. Und das ist natürlich doppelt ungut. Und wir haben es häufig mit verlängerten Werkbänken im Osten zu tun. Und ich glaube, das sind sozusagen alles noch Folgen dieses neoliberalen Wirtschaftsumbaus, was es damals gab, und des Hausverkaufs. Und außerdem spüren wir das natürlich auch familiär, dass unsere Eltern und Großeltern mitunter stark geprägt sind von der Treuhand und dem wirtschaftlichen Umbau, den es damals gab. Und, das sind sozusagen Erzählungen, die bei uns auch am Kaffeetisch und so weiter dann doch immer wieder zum Vorschein kommen.
Wie könnt ihr euch Familienerfahrungen erklären, in denen Mitglieder von links nach rechts abgedriftet sind?
Das ist im Osten an sich nicht untypisch. Bindung an eine Partei ist im Osten sozusagen viel weniger ausgeprägt als im Westen. Es gibt eine recht hohe Erwartungshaltung an den Staat und an Parteien. Und wenn sozusagen gewählte Parteien das nicht leisten, wofür man sie gewählt hat, dann werden andere Parteien gewählt. Deshalb kommt es auch dazu, dass sozusagen viele Menschen im Osten bereits alle Parteien einmal durchgewählt haben. Und was sozusagen auch erkennbar ist, ist, dass es eine sehr hohe Wechselwählerschaft und auch Bereitschaft mitunter gibt, also AfD und Linkspartei zu wählen oder dazwischen auch zu schwanken. Wir glauben, dass genauer herauszustellen gilt, ob es eine eigenständige ostdeutsche Demokratietradition gibt, wo da Potenziale liegen. Und ansonsten gilt es natürlich auch in Betracht zu ziehen, dass halt einfach im Zuge der Wiedervereinigung massiv Vertrauen verspielt wurde, da sozusagen dieser neoliberale Kahlschlag in Form der Treuhand gemeinsam sozusagen mit der ersten Demokratieerfahrung in der Bundesrepublik einherging.
Ja, Stichwort ostdeutsche Landtagswahlen. Ihr seid ja nun auch unterwegs und geht in kleinere Städte, zum Beispiel im Rahmen der Konzert- und Marktplatztour, wann, wenn nicht jetzt, und sucht das Gespräch mit Menschen. Da wäre interessant zu wissen, wie ihr eigentlich in so einer Situation reagiert, wenn ihr mit AfD-Wählerinnen konfrontiert seid.
Ja, wir kommen grundsätzlich erstmal mit allen Menschen sozusagen auf der Straße ins Gespräch, die sich sozusagen für unsere Stände und das Thema interessieren. Wenn wir merken, dass wir mit AfD-Wählerschaft in Kontakt treten, versuchen wir auch mit denen sozusagen über die Ost-Thematik ins Gespräch zu kommen, versuchen dann sozusagen aber in den Gesprächen, genauso wie wir das auch mit anderen Menschen tun, immer solidarische und emanzipatorische Fragestellungen aufzuwerfen und ansonsten zum Beispiel auch der AfD die Rolle sozusagen auch streitig zu machen, dass sie angeblich für soziale Verbesserungen stehen würde im Osten, weil die soziale Frage unserer Meinung nach ein großes Thema ist. Und andererseits kann man sozusagen auch mal aufführen, wer sich hier eigentlich gerade dieses Erbe der friedlichen Revolution aneignet. Wenn man sich das mal genauer anguckt, dann ist das beispielsweise Höcke, der ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen kommt und heute von der DDR 2.0 spricht, aber die DDR nie erlebt hat. Und wir sagen dann sozusagen zu den Leuten, wir glauben, sie setzen sozusagen aufs falsche Pferd. Und ansonsten versuchen wir auch über die Treuhand mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und da zum Beispiel auch Verbindungslinien zu Griechenland und dem Ausverkauf dort infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise ins Gespräch zu kommen und da beispielsweise dann auch mal auf Fraport zu sprechen zu kommen, die irgendwie 14 Flughäfen dort aufgekauft haben auf dem Schlag und zu fragen, wo da eigentlich sozusagen die Solidarität der Ostdeutschen mit den Griechen war und warum das sozusagen ausgeblieben ist, obwohl es doch so starke Parallelen zwischen Griechenland und Ostdeutschland in den 90er Jahren gibt.
Vielleicht könntest du zum Abschluss noch etwas zu eurer Zukunftsperspektive erzählen. Zum Beispiel, was ist nun eure Strategie oder mit wem ihr euch in Zukunft vernetzen möchtet und wo genau ihr in der Gesellschaft zu intervenieren plant?
Wir wollen uns grundsätzlich erstmal mit allen solidarischen und demokratischen Institutionen und so weiter natürlich vernetzen und mit allen Gruppen, die sich dem Thema auch nähern wollen oder auch in Ostdeutschland sozusagen Politik machen oder sich für den Osten interessieren. Ansonsten versuchen wir, das Label Aufbruch Ost weiter zu regionalisieren. Also wir versuchen, Regionalgruppen derzeit aufzubauen und wir wollen natürlich auch bald auf die Straße gehen. Wir werden am 24.8. in Dresden auch die Unteilbar-Demo unterstützen und sonst jetzt auch noch die letzten Tourstops bei Wann, wenn nicht jetzt, mit unterstützen vor Ort und freuen uns auch auf regen Austausch in Zukunft mit anderen Gruppen und anderen Akteuren.